Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Als ich Uli und ihren Mann Marlon zur Aufnahme dieses Podcasts getroffen habe, waren mir die beiden sofort sympathisch. Uli kann so toll erzählen und ich war echt gebannt von ihrem Bericht, wie aufregend Kalles Weg in seine neue Familie war. Vor einem Jahr ist er nämlich eingezogen. Jagdhund kommt zur Familie. Ob das wohl gut geht? Was für Probleme haben sich da vielleicht offenbart? Übrigens, Ullis Hund verrät ganz viel über ihre eigene Persönlichkeit. Ja, das Geheimnis der Spiegelung hat auch hier bei der Auswahl des Hundes ganz schön seine Finger im Spiel gehabt. Selbst Uli war da überrascht und nach meiner Analyse sogar ein bisschen bewegt. Aber jetzt mal alles der Reihe nach. Wir sind nämlich schon mitten im Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Prima, beide seid ihr heute. Ich muss dazu sagen, erstmal herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Wie immer präsentiert von Purina. Und ich freue mich heute ganz besonders, zwei Menschen hier sitzen zu haben, die natürlich auch sagen, klar, unser Hund hat unser Leben verändert. Auf welche Art und Weise werden wir gleich erfahren. Aber es handelt sich dabei um die Uli, Ulrike und ihren Mann Marlon. So, ich habe jetzt Ulrike das Mikrofon aufgesetzt und Marlon sitzt neben ihr ganz brav, nicht nur zum Händchen halten. Du darfst dich auch zwischendurch immer mal reinmelden, ne? Aber Uli, erzähl doch mal ganz kurz, ihr beide, ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger. Ihr habt euch tatsächlich über die Arbeit kennengelernt, ne?
Das ist richtig. Das stimmt. Immer ein heikles Thema, aber genau so war's.
Glaubst du denn jetzt mit Hund zusammen, dass ihr arbeitet ihr beide noch in der gleichen Firma?
Ja, tun wir, genau.
Könnt ihr euch gut abwechseln mit dem Hund?
Ja, wir sind ja ganz flexibel am Standort, das ist ja das Schöne und entsprechend können wir immer je nach unseren Bedürfnissen, was wir für Termine haben, unseren Hund ins Büro mitnehmen.
Wir sagen immer Hund, 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 ich sage immer Hund, der Hund hat ja einen Namen, er heißt
Kalle.
Kalle. Und wenn ich Kalle höre, da stelle ich mir so einen kleinen Frechdachs vor, der so mit einem ganz lieb angucken kann und sagt, ich habe doch den Teppich gar nicht kaputt gekaut.
Du liegst ziemlich gut richtig, nur ist es nicht klein. Unser Vierbeiner, das ist ein Deutsch-Kurzhaar und der ist natürlich schon ein bisschen größer mit seinen 60 Zentimetern Rückenhöhe.
Wie alt ist er und wie lange ist er schon bei euch?
Der ist 2 Jahre alt und ist am 2. November 1 Jahr bei uns.
Das heißt, er hat ja vorher irgendwo anders schon gelebt und das muss eine aufregende Geschichte gewesen sein, ihn überhaupt zu euch gekriegt zu haben. Wie hat sich das abgespielt?
Wir haben uns dank eines Kollegen tatsächlich mit dieser Rasse auseinandergesetzt. Denn Marlon war lange immer, sagte auch Hund, ob das wohl alles so in unser Leben passt. Ne? Aber letztlich haben wir uns dann mit der Rasse auseinandergesetzt und dieser Kollege hat uns einige Kontakte vermittelt, die eben Deutsch-Kurzhaar vermitteln. Jetzt muss man wissen, dass Deutsch-Kurzhaar in Deutschland eigentlich nur an Jäger rausgegeben werden, weil es Vollgebrauchshunde sind mit all den Herausforderungen, die das bringt. Dazu vielleicht später nochmal was. Aber so kamen wir an eine Hilfsorganisation, die Arbeit auf Rhodos. Und von dieser Hilfsorganisation haben wir unseren Kalle bekommen.
Hieß der da schon Kalle?
Nee, der hieß Hellas.
Ah. Ja. Ja, die Griechen, ne? Die Griechen. Das war ja ganz naheliegend, jetzt den Hellas zu nennen. Ja, schön. Und das heißt, er ist vor einem Jahr bei euch eingezogen.
Richtig.
Und war der dann hier in Deutschland in der Pflegefamilie oder in Griechenland noch in der Pflegefamilie? War da an einem Shelter? Habt ihr ihn im Internet gesehen, auf einer Webseite?
Genau so, ganz klassisch eigentlich. Wir haben ihn tatsächlich im Internet gesehen. Er hatte einen Steckbrief noch. Dieser Steckbrief wurde erstellt, als der auf Rhodos noch war. Ist aber bereits in München in einer Pflegestelle gewesen, sodass wir ihn dann dort auch abholen konnten.
Oh, ein weiter Weg, ne? Also, sag ich mal, aus der Nähe von Köln, dann bis nach München gefahren, den Kalle abgeholt. Und war es lieber auf den ersten Blick, würdest du sagen?
Ja, die Geschichte ist ein bisschen abenteuerlich, wie wir dann letztendlich zu ihm gefunden haben. Weil in der Pflegestelle, wo er war, ist er beim Spaziergehen, kurz bevor wir ihn abholen wollten, ist er stiften gegangen und war nicht mehr auffindbar. Also wir hatten schon Vermutungen, was könnte da sein, möchte vielleicht eine Pflegestelle den Hund nicht mehr rausdrücken. Also es war ein bisschen dubios. Jedenfalls der Termin, Abholtermin wurde erstmal gecancelt, weil der Hund verschwunden war.
3 Tage.
3 Tage war er weg, ja.
Der Arme im Nymphenburgpark in München. Und das bedeutet für Hunde, man denkt ja immer, ach, die kennen die Natur und kommen zurecht. Der war, und das vorwegzunehmen, wirklich traumatisiert von diesen 3 Tagen zurück.
Und so habt ihr ihn quasi
bekommen. Total verstört.
Richtig.
Wusste gar nicht, was Phase ist eigentlich, ne? Hat sich versteckt wahrscheinlich, hat krank. Sich irgendwo rumgetrieben, krank. Was hat ihm gefehlt?
Hatte nichts Schlimmes, aber eine ordentliche Blasenentzündung und mit 76 Zecken voll. Nur um einfach mal so ein Bild von diesem Hund mal zu geben.
Wow.
Unser Kalle.
Das macht ja am Anfang gleich was mit einem, ne? Das macht ja was auf, ne? Wenn so dieses ganze Mitgefühl und diese ganze Hilfsbedürftigkeit ja auch einem so in die Arme springt, sage ich mal, vergisst man da vielleicht am Anfang auch diese ganzen Zweifel, die man hat oder diese Sorgen, die man sich gemacht hat am Anfang. Ah, wird das klappen? Wir holen uns einen Jagdhund eigentlich nach Hause, ne? War das für euch so, dass wir dieses ihm helfen wollen, jetzt ist er endlich da, hat das alles erstmal überlagert, sage ich mal?
Total, weil er brauchte uns auch. Und entgegen dem, was du gerade gesagt hast, was einem in die Arme springt, Kalle ist nirgendwo hingesprungen. Der hat seinen eingezogenen Schwanz gehabt, ist auf Menschen gar nicht zugegangen, hatte unheimlich Angst. Wir kannten auch ein bisschen von der Vorgeschichte. Er ist misshandelt worden bei einem Jäger in Griechenland, weil er wohl in einigen seiner Tätigkeiten, was die Jagd anging, nicht brauchbar war. Und das merkt man. Also der hatte dieses traumatische Erlebnis dieser Nächte und Tage im Nymphenburgpark. Die Erfahrung, die er vorher vom Shelter gemacht hat. Also wir hatten so ein Häufchen Elend dann plötzlich bei uns zu Hause, der bei jedem lauten Geräusch an Husten zusammengezuckt ist. Das ist schon...
Wusstet ihr das, habt ihr euch das vorher so vorstellen können, dass das so extrem ist?
Nee, wir sind beide mit Hunden groß geworden und sowas haben wir noch nie erlebt. Nee.
Weil das stellt ja selbst Profis vor eine große Herausforderung. Ne? Ich finde, immer mit Angst zu arbeiten bei einem Hund ist ja viel, viel komplizierter teilweise oft und schwieriger, als mit Aggression zu arbeiten. Ja. Weil, man einfach selber auch immer wieder so viel zurückfahren muss. Ne? Also man muss selber immer wieder wahnsinnig sich beherrschen, nicht zu viel gleich erwarten. Ich glaube, das ist sowieso im Hundetraining oder im Zusammenleben mit Hunden auch wichtig, nicht zu viel zu erwarten, dem Hund auch mal das Tempo vorgeben zu lassen, sagen, du darfst bestimmen, ja. Mhm. Aber einem ängstlichen Hund ist man natürlich auch, und deshalb habe ich dich gefragt, man freut sich, dass der Hund endlich da ist, man will eigentlich machen und man merkt, oh Mist, ich muss eigentlich voll auf die Bremse steigen, da geht ja gerade mal gar nichts. Und da muss ich sagen, bewundere ich euch beide, weil ihr diesen Weg ja weitergegangen seid, wie wir ja jetzt wissen, aber ganz viele Menschen da natürlich auch aussteigen, ne? Die sagen, okay, schafft es nicht, bring den Hund wieder dahin, ich komme mit dem nicht klar, der reagiert ja gar nicht, der verkriecht sich die ganze Zeit nur. Das ist schon, also Respekt, muss ich sagen, das finde ich toll. Und schöner kann sich ja Liebe zu einem Hund auch gar nicht zeigen, dass man ihn auch in so einer Phase unterstützt und für ihn da ist. Ihr habt ja selber auch Kids, ne?
Das stimmt.
Wusste nur Kind, ja. Eins oder mehrere?
Zwei.
Ah gut, ich habe Kids, ne? Also zwei, ja. Wie alt? Erzählt ein bisschen was über die?
Ja, die Große, die Annelie, die ist... 11 Jahre und der Niklas, der ist 9 Jahre alt.
Wie habt ihr das denn mit den beiden dann hingekriegt da am Anfang? Weil die waren ja wahrscheinlich, die haben ja das ganze Haus schon dekoriert, hatten alles vorbereitet.
Genau richtig, ein Schild an der Tür. Willkommen Kalle.
Und dann kam Kalle erstmal.
So, und dann kam Kalle und hat gesagt, was ist denn hier los? Ist mir alles viel zu viel, ich will meine Zimmertüre zu und hat dieses Bitte nicht stören Schild draußen dran gehängt. Ne? So muss man sich das ja vorstellen. Wie habt ihr wie hast du ihnen denn das dann verkauft? Wie hast du ihnen denn dann Kalle präsentiert?
Ich muss sagen, wir hatten Glück, dass da gar nicht so viel Zutun nötig war. Die waren ganz geduldig und zart mit ihm. Und Kalle, obwohl er so ängstlich war, weil er so ängstlich war, hat den Körperkontakt zu uns recht schnell gesucht. Laute Geräusche, zwar haben ihn verschreckt, aber der klebt an uns wie eine Katze. Wir sagen auch jetzt noch oft, der ist wie so eine Katze. Der brauchte die Sicherheit von Menschen und selbst unsere beiden Kinder haben das ganz gut ihm auch geben können. Er war da, glaube ich, sehr dankbar.
Jetzt fasse ich noch mal ganz kurz zusammen für alle, die gerade eingeschaltet haben. Ich habe hier zwei ganz tolle Menschen sitzen, die sich einen Hund aus einer Tierschutzorganisation oder von einer Tierschutzorganisation aus Griechenland geholt haben, die hauptsächlich jagdlich gebrauchte Hunde aus Griechenland, die ausgesetzt worden sind, die von Jägern nicht mehr gewollt werden, weil sie vielleicht ihren Job nicht gut machen können, vermitteln. Und der Kalle ist zu ihnen gekommen, ist zu euch gekommen, traumatisiert. Ja, ihr habt euch aber ganz bewusst für einen Hund entschieden, für diese Rasse Deutsch-Kurzhaar. Jetzt sagen natürlich ganz viele Hundeprofis, Deutsch-Kurzhaar, wie kann man sich denn sowas holen, wenn man selber nicht Jäger ist? Du hast es selber erwähnt, eigentlich in Deutschland, sage ich mal, verantwortungsvolle Züchter sagen, nee, wenn wir jagdlich züchten, wir geben gar nicht an normale Leute ab, der kommt nur in Jägerhand. Es ist eine tolle Rasse, muss man dazu sagen. Mhm. Es ist eine sehr, sehr alte Rasse, gibt schon ein paar hundert Jahre. Und wenn man sich mal vorstellt, wie sich das Jagen auch verändert hat im Laufe der Jahrhunderte, Jagen war ja früher nur für Adlige im Grunde ein Vergnügen, ein Freizeitsport. Und man hat große Parforce-Jagden gemacht. Das heißt, mit einer Meute von Hunden ist man mit Pferd und 1000 Mann in den Wald geritten und hat erstmal aufgescheucht und hat dann da, ist da los und hat die verfolgt. Und irgendwann mal wurde aber Jagen so ein Sport, den sich auch das reiche Bürgertum leisten konnte. Es kamen doppelläufige Schusswaffen plötzlich auf. Man konnte auf Distanz ein Wild jagen und braucht jetzt plötzlich auch Hunde. Naja, die so ein bisschen universeller einsetzbar waren, so ein SUV quasi, ne, an seiner Seite. Das war so, also ich würde sagen, Deutsch Kurzer ist so ein SUV, den kannst du für alles gebrauchen, ja. Der kann stöbern, also super schnüffeln, der kann vorstehen, also das heißt anzeigen, ah, da ist was drin, und der kann auch noch apportieren, der ist auch noch richtig cool, der kann auch noch das Viech zurückschleppen und kann sagen, ich hab's gefunden, guck mal, da ist es. Also im Grunde, ein Hund, der Allrounder ist, aber den man natürlich auch, wenn er nicht jagdlich geführt wird, in der Familie halten kann. Das habt ihr wahrscheinlich alles vorher auch schon erzählt bekommen und dann haben die Leute gesagt, ja, warum holst du dir denn dann auch so einen Jagdhund? Ihr jagt ja beide nicht, ne?
Nein.
Also nicht mehr. Ihr seid verheiratet. Ne? Was hat euch denn so fasziniert an dieser Rasse oder an diesem Hund? Was war denn so das Tolle, was euch da so begeistert hat?
Wie viele Jagdhunde bringt auch Kalle eine unheimliche Grundruhe mit. Ne? Mhm. Ganz ruhiges Kerlchen. Ja? Mhm. Das ist die Rasse an sich und unglaublich menschenbezogen. Mhm. Und das ist an sich ein Eindruck, wenn man diese Hunde sieht. Darin haben wir uns eigentlich verliebt. Mhm. Aber du hast natürlich recht, und das kann ich immer nur jedem an die Hand geben, beschäftigt euch mit dieser Rasse. Mhm. Daher war uns das klar. Und bereits bevor Kalle bei uns eingezogen ist, stand im Grunde schon das Jagdersatz.
Training.
Was wir mit ihm machen.
Also ihr habt euch vorher einen richtig guten Plan gemacht und habt gesagt, wenn wir uns schon so einen Hund holen, und das geht ja Menschen auch so, sage ich mal, die sich Podencos zum Beispiel holen aus Spanien, ne, da hat man genau das gleiche Problem, dass man dem Hund ja irgendwas anbieten muss, was seine Bedürfnisse, seine rassespezifischen Bedürfnisse auch erfüllt. Da quatschen wir aber gleich noch drüber, wie ihr den so toll beschäftigt. Der Hund kam zu euch, es war euer erster Hund in der Familie.
Richtig.
Kalle war jetzt da, am Anfang ein bisschen ängstlich, zurückgezogen, aber trotzdem offen und zugewandt, was natürlich super war, ne? Dass er jetzt nicht komplette Panik hatte vor Menschen und sich zurückgezogen hat. Er hat die Nähe zu euch gesucht. Mhm. Wie war denn das mit den Kids, die kannten Hunde?
Ja. Ne, also wir haben viele Hunde im Umfeld, aber die Kinder mussten lernen, Distanz auch zuzulassen. Ne, das kennt man ja oft, das gibt's leider immer noch. Kinder, die auf den Hund zustürzen, der ist ja süß, und dann kauen sie ihm am Kopf und tätscheln den an den Ohren und was auch immer. Und das ist etwas, das mussten die Kinder auch erst lernen. Aber Kalle bringt auch hier wieder eine tolle Eigenschaft mit. Der zeigt das ganz klar, wenn er das nicht will. Sodass die Kinder mit Kalle gelernt haben und sich entwickelt haben.
Das ist so spannend, weil ich finde ja, Kind und Hund, das passt super zusammen. Ne? Also jetzt kommt Doppelpunkt, wenn die Eltern Verantwortung übernehmen, ne? Wenn die Eltern das vorbereiten und wenn man sich einfach vorher schon mit den Kindern beschäftigt, so wie ihr das gemacht habt. Ich finde das mega cool, weil ich merke das ganz oft auch in meiner Arbeit, dass ich oft auch Hunde sehe, die mit Kindern Probleme haben, einfach weil die Kinder Grenzen überschreiten oder so. Aber in der Psychologie, wenn man mal diese neue Verhaltensforschung betrachtet und auch was sich in der Erwachsenenforschung ja bereits schon längst bestätigt hat, das trifft eigentlich auch auf Kinder zu, Kleinkinder, die einen engen Umgang mit einem Hund haben, die sind seelisch viel stabiler und wachsen allgemein gesünder auf. Das sagt die Forschung.
Im Internet gibt es ja ganz schöne Hilfestellungen dafür. Und bevor Kalle einzog, habe ich wirklich mit den Kindern da gesessen und mir Videos angeschaut. Ne? Die Sprache der Hunde lernen oder
ja, also super. Ach toll.
Und da habe ich viel gelernt. Also ich dachte schon, ach nee, ich habe das schon gut im Griff, aber nee, da gibt es so viele Feinheiten und es ist unheimlich spannend. Und sich damit zu beschäftigen, lohnt sich.
Ja. Ich glaube, Kommunikation, Hunde kommunizieren eben körperlich über Körpersprache. Ne? Ich muss sagen, fast 70% ist Körpersprache. Und deshalb ist es ja auch wichtig, immer zu sagen, guck mal, jetzt, ich fand es immer, mit Kindern kann man ganz gut üben, ebenso mit der Route zum Beispiel. Das finde ich immer ganz schön. Ne? Wenn sich die Route bewegt, ne? Nicht, dass man sagt, guck mal, das bedeutet gar nicht, dass der Hund sich jetzt freut, sondern wenn sich die Route bewegt, bedeutet eigentlich nur, zeigt an, wie aufgeregt ein Hund ist, in welchem Erregungszustand er sich gerade befindet. Ob der sich jetzt freut oder ob der nur mega gestresst gerade ist, das erkennt man dann wieder, wenn man den Körper ganz beobachtet, wenn man die Öhrchen sich anschaut, ne? Wenn man sich das Maul anschaut, die Lefzen, sind die vielleicht ein bisschen hochgezogen, zeigt er da Zähne. Aber man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, wenn er da die Rute eingezogen ist, wenn die eingeklemmt ist, dann fühlt er sich nicht wohl. Ich finde, das sind so einfache Sachen, die man Kindern ganz schön zeigen kann. Sagen, guck mal, zieht er die Rute ein, jetzt fühlt er sich nicht wohl, lass ihn da mal lieber oder so. Ne? Und das verstehen die auch, glaube ich, ganz gut. So allgemein, habt ihr auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass ja Kinder auch immer gerne auf Hunde einfach zutapsen und zulaufen, gerade wenn man draußen unterwegs ist? Ich glaube, da kann man, glaube ich, auch ganz gut Kinder schon im Vorfeld, sage ich mal, informieren. Ne?
Das haben unsere Kinder gelernt, seit sie überhaupt alleine laufen konnten. Man geht nie auf andere Hunde zu. Mhm. Du kannst gerne einen Hundehalter fragen, der das hier einschätzen kann, aber so einfach auf euren Hund losgehen und auch Kopf ist sowieso tabu. Das sind genau die Themen, die...
Nicht am Kopf fassen, ne? Sonst werden sie kopfscheu. Mögen sie nicht, sind sie ganz... Mögen ja Kinder auch nicht, wenn man den immer am Kopf rumfummelt. Das haben die gleich verstanden, ne? Ich wollte ganz kurz, ich habe mal fast zusammen, haben wir jetzt eigentlich schon 5, also Körpersprache hatten wir, dann den Hund, wenn er im Körbchen liegt, nicht stören, ne? Nichts wegnehmen, fremde Hunde sind tabu, immer die Besitzer fragen, haben wir gesagt, ob man ihn anfassen darf, ja? Ist ja auch oft so, dass Hunde unsicher sind oder ängstlich, dann mögen die schon mal ganz und gar nicht, dass da irgendjemand kommt und ihn gleich anfasst. Ich finde immer ganz toll, wenn ich Kinder sehe und denen begegne und die kommen auf uns zu und sagen, darf ich den streicheln? Mhm. Und da haben die, die haben das verstanden. Die finden das super. Genau. Ne? Die fallen nämlich gleich um den Hals, sondern die fragen erstmal. Ja, das sind eigentlich 5, würde ich sagen. Ne? Gemeinsam beobachten, haben wir gesagt. Ja, finde ich super. Fällt euch noch was ein? Noch was irgendwie?
Wir müssen, der Alltag ändert sich ja, ne? Und das ist auch etwas, was, glaube ich, wichtig ist, den Kindern zu vermitteln, bevor ein Hund kommt. Also an die frische Luft gehen wir auch bei Wind und Wetter.
Wie und war das? War ich begeistert, ne?
Unser Sohn ist egal. Unsere Tochter mit 11, die gehen dann ja langsam so in ein etwas schwieriges Alter. Die fand das immer doof. Aber wenn sie wieder nicht vor die Tür will, ist das immer das Argument, wir haben den Kalle, der will raus. Mhm. Und dann ist es auch okay. Na, weil auch hier, Deutsch kurzer, das sind Läufer, die wollen auch ordentlich bewegt werden. Da kannst du nicht 5 Minuten um Block laufen. Und das ist ganz schön. Unser Familienalltag ist halt dann auch, wenn wir frei haben, lange Spaziergänge zu machen, sich draußen zu beschäftigen. Ja, und das muss auch klar sein.
Was ich auch, glaube ich, jetzt aus unserem Gespräch, wenn wir sagen, so 5 Punkte noch, mir ist gerade noch eingefallen, dass man auch Kindern ganz schön erklären kann, wie wichtig es ist, wenn wir über Kommunikation sprechen, ne? Dass man zum einen sagt, okay, Hunde kommunizieren über Körpersprache, beobachte den mal ein bisschen, dann kannst du ganz kurz ganz gut einschätzen lernen, was der vielleicht gerade möchte oder nicht möchte oder was er fühlt oder was er uns sagen will. Auf der anderen Seite finde ich auch schön, Kindern zu sagen, weil mir ist das schon aufgefallen, also wenn meine Nichte mal mit Hunden, als sie noch kleiner war, ich habe ihr das dann auch einmal gesagt, dann ist sie schon manchmal auch schrill geworden mit einem Hund. Ne? Wenn die dann ehrgeizig werden, die Mädchen, dann hat sie Hundetrainerin gespielt und dann hat sie mit dem Hund so ein bisschen, habe ich mir gedacht, also du pass mal auf. Kannst du dir vorstellen, dass der Hund jetzt gerade nicht so gerne angeschrien werden möchte von dir? Wirst du denn gerne angeschrien? nein, genau, sagst du, dann schrei den Hund auch nicht an. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass man so ein bisschen eher so guckt, so dass Hunde eben auch nicht lieblos behandelt werden wollen oder angeschrien werden wollen oder barsch angeschrien werden wollen, sondern dass das Gleiche, was für Kinder gilt, eben auch für den Hund gilt, dass man ihnen das ganz gut erklären kann. Ne? Und auch gerade wenn ein Hund kann ja auch nicht hör mal aufsagen, sondern der kann dann eben nur knurren. Also das sind irgendwie gesagt diese Dinge, wenn man die alle so in so ein Paket packt, glaube ich, dann war der Start bei euch, würde ich sagen, eigentlich easy.
Was? Wir hatten natürlich einen Notfallplan tatsächlich, weil du kriegst einen Hund, den du nicht kennst, der hat eine gewisse Größe, hat einiges an Geschichte hinter sich. Aber da sind wir natürlich auch durch Purina verwöhnt, denn wir wussten, wir haben sofort jemanden an der Hand, und hier spreche ich auch wirklich von erfahrenen Hundetrainern, die wir sofort kontaktieren können im Falle, dass irgendwas läuft, wo wir sagen, jetzt brauchen wir professionelle Hilfe. Und auch das ist ein gutes Gefühl, zu wissen, also komme was wolle, wir haben da was, was wir tun können, um mit Kalle zu arbeiten, weil wir wollten ihn ja in der Familie haben.
Es war ja geplant. Genau. Ja, ich finde es gut, dass man sich vorher eben dann auch einen Notfallplan zurechtlegt oder zumindest sowieso, wenn der Hund mal eine Woche oder zwei Wochen da ist, mal einen Trainer einfach mal drüber schauen lässt. Das ist ja immer gut, ne? Also wenn man sich den Luxus leistet, sage ich das mal einkalkuliert und sagt, ach, wir wollen eh zu einer Hundeschule und bevor wir da anfangen und bevor wir den Hund mal mitbringen, komm doch einfach mal bei uns vorbei und guck einfach mal, weil dieser Blick von außen, das fällt mir halt auch immer auf, so ein neutraler Blick von außen, da entdeckt man immer wieder Dinge und wenn man einen Menschen findet, einen Trainer, Trainerin findet, die einem das gut erklären kann, die einen nicht verurteilt, ne, sondern die einen das einfach, naja, einfach nur zeigt oder einen aufmerksam macht, dann profitiert man dann natürlich davon. Gab es so Punkte bei euch nach einer gewissen Zeit, dass ihr euch nochmal Feedback geholt habt?
Nee, also wir hatten sowieso ein paar Herausforderungen, ne? Also Corona-Hund heißt Hundeschulen. Kannst du vergessen.
Ja, wann zu? Eben wollte ich gerade sagen, ihr wart ja auch in der Corona-Phase.
Du musst dir also den Luxus, wie du sagtest, gönnen. Wir haben uns einen Trainer ins Haus geholt, der wirklich sich Kalle angeschaut hat. Genau, was du gesagt hast. Wir wollten mal schauen, siehst du irgendwas, was ihr nicht seht? War soweit alles in Ordnung. Hieß aber auch, dass das gesamte Training mit einem Hund, der gerade mal, was konnte Kalle denn? Der konnte Sitz machen, ne? Das war's, glaube ich.
Das können sie alle sitzen.
Konnte er ungefähr nicht. Nicht an alleine laufen, gar nichts. Das wir das alles alleine erarbeiten mussten. Ne? Aber die gute Neuigkeit ist, auch das funktioniert. Es ist also keine Entschuldigung, wenn man nicht zur Hundeschule geht. Man kann ganz toll mit Hund arbeiten und das haben wir echt gemacht. Und wir haben inzwischen einen Jagdhund, der bei Kaninchen abrufbar ist.
Mhm. Ja? Ja, toll.
Also eine tolle Idee. Ne? Ja. Sind wir auch stolz drauf, dass wir das so geschafft haben.
Mhm. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine, es ist immer so ein Wort, dass man sich im Munde so auf der Zunge zergehen lassen muss, einen jagdlich orientierten Hund zu haben, den man doch in diese Richtung gekriegt hat, sage ich mal, zu widerstehen, wenn es sehr verlockend wird für ihn. Wie habt ihr das gemacht?
Mit ganz viel Geduld, das glaube ich vorweg.
Es geht ja um Impulskontrolle, das ist ja das große Überbegriff.
Das kannst du natürlich wirklich mit einer Reizangel üben, das kannst du, wir haben glücklicherweise einen großen Garten, der groß genug ist, um eben Impuls auch über Distanz ganz gut mit ihm zu üben. Aber, und das ist, was wir auch einleitend gesagt haben, ist halt verdammt nochmal ein Jagdhund und der will auch entsprechend gefördert werden. Und da kommen eben die Aktivitäten, die wir sonst machen. Wir sind beim Mantrail, also Personensuche, die wir machen mit ihm einmal in der Woche und auch noch weitere Trainings. Das geht in den Bereich Agility, aber auch Obedience, solche Themen, weil er muss sein Köpfchen gebrauchen. Und wir merken, wenn das über Ferien mal ausfällt, dann müssen wir anders den Kalle beschäftigen. Ne?
Was macht er dann? Sucht er sich irgendwelche Ersatztätigkeiten oder so? Was für einen Job sucht er sich dann? Was und wo unterschreibt er dann? Bei welchem Blödsinn?
Nein, man kann natürlich auch zu Hause so ein paar Kleinigkeiten mit ihm machen. Mhm. Man kann Leckerlis verstecken, suchen lassen, wo die Kinder natürlich auch total viel Freude dran haben. Ja, das kann man dann im Garten machen, kann man aber auch mal beim schlechten Wetter drinnen machen. Ne? Und da ist er wirklich ein toller auch Spielpartner, wo die Kinder auch eine tolle Beschäftigung mit ihm zusammenfinden, wo alle Spaß dran haben.
Wie wird denn der Kalle sein Leben jetzt so einem Hundekumpel beschreiben, wenn er den trifft? Auf der Hundewiese. Und er sagen, wo bist du denn jetzt eigentlich gelandet? Wo kommst du her? Aus Griechenland? Und wie ist es jetzt so? Erzähl mal, was machst du den ganzen Tag so?
Ich glaube, der würde erzählen, ich habe da eine coole Familie gefunden, die aufpasst, was ich brauche. Die verstehen mich. Ja, das ist etwas, was er bestimmt erzählen würde. Und ich darf coole Sachen mit ihnen machen.
Hast du gerade schon angerissen, eben die Beschäftigung für ihn. Hat sich diese Unsicherheit oder dieses Ängstliche denn bei ihm jetzt so ein bisschen normalisiert oder geregelt? Wie ist denn das geworden? Erzähl mal, wie hat er sich da entwickelt?
Das ging eigentlich relativ schnell, ne? Also sicherlich hat er den Bezug nie so, dass er unsere Nähe so sucht, so verloren, aber trotzdem. Dieses völlig Ängstliche ist jetzt nicht mehr da. Es gibt natürlich immer wieder Situationen, Geräusche, ungewohnte Situationen für ihn, wo er dann wieder in dieses Verhalten zurückfällt vom Anfang. Aber in unserem Alltag, in seinem sicheren Umfeld, wo er sich auch sicher fühlt, ist das eigentlich nicht mehr vorhanden.
Wisst ihr, wie er gehalten worden ist? War er ein Verschlagshund zum Beispiel oder so? Er war ein Verschlagshund, ja. Muss man sich jetzt natürlich, um diese Geschichte mal so ein bisschen zu erklären, weil viele wissen das nicht. Im Ausland werden Hunde ganz oft rein als, sage ich mal, Nutztiere gehalten. Ne? Also das ist in Spanien so bei den Podencos, das ist in Italien so bei den Bracken, das ist aber auch in Griechenland so bei den Vorsteherhunden. Das heißt, es gibt Jäger, die haben irgendwo so kleine, ja, so kleine Jagdhäuschen im Wald. Ja, da haben sie ihr ganzes Equipment, da haben sie so einen kleinen Zwinger, wo sie ihre Jagdhunde halten. Und im Herbst starten sie mit denen durch und gehen auf die Jagd. Und dann nehmen sie die Hunde mit. Und dann merken sie auch ganz schnell, sind da Hunde dabei, die, sage ich mal, nicht so mitziehen, die nicht so diese Fähigkeiten besitzen, dann bringen sie die ins Tierheim oder setzen sie aus. Meistens setzen sie einfach nur aus und dann werden sie von Tierschutzorganisationen gefunden. So, und wenn die Jagdsaison vorbei ist, dann bleiben die da in diesem Zwinger, in dieser Jagdhütte irgendwo im Wald. Der Bauer fährt da einmal die Woche vielleicht hin oder zweimal die Woche, bringt da ein bisschen Futter vorbei, schmeißt da was rein und ansonsten sind die Hunde da mehr oder weniger sich selbst überlassen. Da kann es vorkommen, dass auch Würfe zur Welt kommen. Und wenn Hunde natürlich so aufwachsen, junge Hunde, dann haben die eine ganz schwache Prägungsphase. Das heißt, die lernen ja eigentlich da gar nichts kennen, außer einmal die Woche kommt ein Auto angefahren, dann schreit einer rum, schmeißt irgendwas rein und ansonsten ist da nichts. Ne? Da ist kein Radio, da ist kein mal im Auto mitfahren, keine Kinderstimmen. Ja, da ist ganz, ganz wenig Reize, die sie verarbeiten und abspeichern können in ihrem System. So, und wenn diese Hunde dann älter werden, ein paar Wochen alt, dann landen die oftmals, ich habe schon erlebt, auf Müll oder ne, sie werden einfach entsorgt, ja. Oder aber sie kommen, wenn sie Glück haben, ins Tierheim, werden von der Tierschutzorganisation abgeholt und dann kommen die zu uns nach Deutschland. So. Und das sind Hunde, die so eine schwache Prägungsphase erlebt haben, die eben in Alltagssituationen oftmals unsicher reagieren. Das ist aber was, was ihr Leben begleiten wird, aber über diese Zuneigung, dieses Vertrauen, das wir ihnen lernen und beibringen, du kannst mir vertrauen, ich gebe dir Schutz und Sicherheit, kann man das eben ausgleichen. Das ist wie so eine Waage, die auf der einen Seite am Anfang nach oben zeigt und umso mehr wir da reingeben an Liebe, Vertrauen, Zuneigung und an Bindung, und das ist eigentlich die wichtigste Zugabe, umso mehr gleicht sich die Waage aus. Und dieses diese Bindung, das ist, sag ich mal, das schwerste Gewicht, was man auf die Waage legt. Das kommt, ne? Und Bindung erreicht man, und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel, durch gemeinsames, bindungsförderndes Verhalten. Das ist wie bei Kindern auch. Das ist gemeinsame Erfolgserlebnisse, gemeinsames Erreichen, sich gemeinsam freuen, gemeinsam stolz aufeinander sein. Ne? Zu sagen, ja, ich habe das, du hast das gemacht, toll. Du hast es jetzt gelernt, hier ruhig zu sein in dieser Situation. Das ist klasse. Dieses positive Bestätigen bei so einem Hund, der so unsicher ist eigentlich, ne, der das gar nicht kennt, der niemals als Welpe gestreichelt worden ist, ne, der das überhaupt nicht erfahren hat oder vielleicht ganz selten, der sich immer wieder neu orientieren musste, mit ganz wenigen Wochen schon. Neue Familie, neues Zuhause, Tierheim, dann da, ne? Dann plötzlich noch weggerannt ist, Panik hatte, verloren auf der Welt. Für den ist sowas unwahrscheinlich wichtig zu sagen, die machen was mit mir und durch dieses gemeinsame Erleben positiv, immer mit einem positiven Ende, bindet er sich ganz, ganz stark und dadurch wird er resilient. Dadurch wird er selbstsicher. Dadurch wird er eine eigene, tolle Persönlichkeit. So, jetzt ist er 2 Jahre alt und ihr habt aus diesem unsicheren kleinen Wurm, ich nehme an, nervösen kleinen Wurm, habt ihr einen doch ganz oft entspannten, gechillten, tollen, aufmerksamen Familienmitglied gemacht. Was ist denn so für euch, wie würdet ihr das nennen, was ist für euch, sage ich mal, die Top-Charaktereigenschaft, wenn ihr den Kalle jetzt mal im Moment betrachten würdet? Was zeichnet ihn am meisten aus in euren Augen? Was kann er besonders? Wo ist er besonders? Was macht er toll?
Das mit allen lieb, ne? Auch mit anderen Hunden. Jede Hundebegegnung ist total entspannt mit Kalle, ne? Unser Trainer sagte mal, kann ich den mal für schwierige Hunde mitnehmen ins Training? Also das ist doch was so Großartiges, wo ich immer wünschte, Kalle könnte so stolz auf sich selbst sein, weil das ist toll. Er kann gut die Sprache anderer Hunde lesen, ne? Und kann entsprechend drauf reagieren. Ganz toll. Wie viele anstrengende Hundebegegnungen haben viele Hundebesitzer? Ja. Das kennen wir ja alle, ne? Die dann an der Leine ziehen, Leine. Aggression, ne? Und sowas haben wir mit Kalle gar nicht. Der ist mit allem lieb. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft.
Er hat, um das jetzt nochmal zu übersetzen, mit allen lieb, ja, weil es ist, er hat, er versteht es, diese ganzen, er, die, er kann ganz toll Hunde beschwichtigen, also der kann diese Signale ganz toll aussenden, das ist ein Talent, was er besitzt, ne? Um den anderen Hunden zu signalisieren, ey, ich bin gechillt, du brauchst gar nicht aufregen, ist alles gut. Und er hat auch mit euch zusammen natürlich das nötige Selbstbewusstsein in dem Moment, der ist gefestigt, ne? Er weiß, er kann immer wieder diesen Blick zu dir suchen und dann sagen, alles okay, und du sagst, alles okay. Und das versteht er. Diesen Blickkontakt bestärken, schon von Anfang an, diese, wenn man mit Hunden zusammenarbeitet, ein Hund kommt, die gucken einen ja immer zwischendurch kurz an. Die wollen sich immer Bestätigung abholen und sagen, super, machst du das, ganz toll. Sich orientieren, gleich an euch orientieren, machen die eigentlich automatisch. Aber wir übersehen das ganz oft. Wir sind so beschäftigt mit irgendwas anderem, jetzt da die Wurst rauszuholen oder die Leckerchen in der Tasche sitzt nicht richtig oder einfach am Handy, ne, gibt's ja so, ne, dass man das gar nicht sieht. Diese Sekunde, wo der einfach so guckt, ne, und sagt, ist alles, mach ich richtig? Und du sagst, ja, das ist super so. Und das setzt sich immer wieder wie so ein Puzzle zusammen. Er ist ein Beschwichtigungsweltmeister, er kann ganz toll mit anderen Hunden. Er ist ein Lieber, hast du gesagt. Er ist ein ganz lieber Kerl. Und ihr macht natürlich auch richtig viel. Ist es für euch manchmal auch so ein bisschen Überforderung, ne, Unterforderung, immer dieses Gleichgewicht zu halten, das nicht zu übertreiben? Gab es mal so Momente, wo du gedacht hast, oh, die Woche war ein bisschen anstrengend für ihn, mach mal nächste Woche mal ein bisschen weniger?
Ich glaube, wir sind immer die, weil wir Kalle auch als so einen tollen Hund erleben, dass wir einfach uns immer fragen, ist es das Richtige, was wir tun? Braucht er mehr, braucht er weniger? Gar nicht so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir Kalle angucken, ui, das war zu viel, sondern uns ist es so wichtig, dass er sich wohl bei uns fühlt, dass wir uns einfach immer in Frage stellen. Das ist auch mit deinen Kindern, ne? Passt das alles? Tun wir das Beste für sie? Und Kalle ist jetzt halt Nummer 3, um den wir uns da kümmern, ne? Und ich würde sagen, auch in der gleichen Intensität.
Übrigens, Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Zusammen mit starken Partnern schafft Purina Aufmerksamkeit für verantwortungsvolle Tieradoption und stellt Tiernahrung für Tierheime zur Verfügung, damit möglichst viele Haustiere ein so liebevolles Zuhause bekommen wie Kalle. Jetzt beschreibt ihr mir das doch mal mit diesen Parallelen Hund-Kind. Ich habe das ja auch in meinen Büchern. Ich ziehe das ja immer wieder durch. Attachment Parenting, also Bindung, was mit Kindern geschieht, habe ich ja auf Hunde eigentlich auch 1:1 übertragen beim Wunder der Bindung. Wo sind denn für dich so große Parallelen? Wo fällt dir das denn? Wo ist es dir besonders aufgefallen, wo du sagst, Kind, Hund, da sind Übereinstimmungen. Da bin ich eigentlich, agiere ich total ähnlich.
Also das ist ja, unsere Kinder und der Hund sind, und da denkt man immer so, Moment, hat man das verdient, was die einen ja an Vertrauen entgegenbringen und so viel Liebe, ne, die ist ja einfach mal da. Und das ist dann eben die Kunst als Eltern, ja, auch damit vertrauensvoll umzugehen, ja, sich da Mühe zu geben, die Bedürfnisse auch immer wieder zu schauen, die verändern sich ja auch. Ein Welpe hat andere Bedürfnisse als so ein pubertierender Halbstarker und dann später ein älterer Hund. Und das ist bei den Kindern auch, ne, immer wieder geht es darum, diese Veränderung wahrzunehmen und sich dann anzupassen. Und das ist, finde ich, klar mache ich keinen Mantrail mit meinen Kindern. Fände ich, glaube ich, toll. Aber grundsätzlich.
Topschlagen.
Ne, sich Topschlagen.
Naja, im vereinfachten menschlichen Sinne, ja.
Ja, richtig. Aber es ist, ne, immer sich zu überlegen, was ist denn jetzt genau das, was die brauchen?
Ja, und klare Regeln, ne? Also ich glaube, klare Regeln, und bei Hunden ist es genauso, ne? Man muss dann sehr stringent sein, ne? Wenn man nicht möchte, dass der Hund unterm Tisch ist, wenn wir essen, dann muss man ihn halt bei jeder Gelegenheit ihm wieder auf seinen Platz schicken.
Fällt euch aber nicht schwer, konsequent zu sein?
Nee, ich glaube, da sind Kinder eine ganz gute Übung. Wie genau umgekehrt, wenn Hundehalter Kinder kriegen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch gut hilft. Das sind wir doch, das ja, sind doch Matthias, lass ihn doch besuchen. Nein, auf keinen Fall.
Ist natürlich so, ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja auch zwei ganz unterschiedliche Temperamente zu Hause. Und ich kann eine Hündin, kann ich vom Tisch tatsächlich füttern. Also ich könnte ihr theoretisch, ich rede jetzt nur mal im Konjunktiv, ne? Ich könnte ihr theoretisch was geben vom Tisch, mhm, und sie würde das nehmen und sie würde gehen. Mhm. Ja. Und dann habe ich ja noch einen Kameraden da, der ist jetzt schon 12 Jahre alt. Wenn ich dem was vom Tisch gebe, öffne ich wirklich das Tor zur Hölle. Ja, genau. Und das ist wirklich, der versteht das, der würde das auch nicht verstehen, wenn ich ihm da nichts mehr gebe. Ganz im Gegenteil, wenn ich sage, nee, kriegst nichts mehr, dann fängt der richtig an. Dann wird der richtig, dann sitzt er mir auf Schoß oder er zerkratzt irgendwelchen Freundinnen die Strumpfhose oder ne, er fängt nur, bellt nur noch rum die ganze Zeit. Und so sind ja Hunde auch vom Charakter unterschiedlich. Ja, ich finde immer nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich auf den Hund gucken und sagen, was habe ich da für einen Hund? Will ich das nicht? Wie ist es für mich? Ich komme da auch an erster Stelle zu sagen, stört mich das oder stört mich das nicht? Wenn es mich stört, sage ich nein, dann geht es nicht. Dann muss man aber auch konsequent sein. Genau, dann muss man wirklich diese Konsequenz auch leben, weil daran kann sich der Hund super orientieren. Weil einmal so verstehen viele Hunde nicht. Manche Hunde verstehen es, manche Hunde eben nicht. Die wenigsten. Ne? Und das ist auch ein Hund, sage ich mal, also wobei ich sagen muss, der Hund, der es am besten versteht, ist der Labrador, komischerweise, wo ich mir gedacht habe, okay, also aber die ist wirklich, die ist so zurückhaltend von ihrer ganzen Art her und die ist so fein und die würde, wenn ich sage, du bitte, ich muss die nur angucken, dann ist die sofort weg. Ja? Und das finde ich eigentlich sehr schön bei ihr. Ne? Der hat auch noch nie bis vor 2 Wochen was vom Tisch abgeräumt, heimlich. Vom Couchtisch, wo sie so hingekommen ist. Mhm. Hat die nie gemacht. Da konnte immer alles stehen, ist die nie hin. Und plötzlich habe ich sie erwischt, wie sie da, und da war mein Vertrauen richtig gebrochen. Da ich so, Gott, der Hund plötzlich fängt, ist jetzt 7 Jahre alt. Die hat noch nie was vom Tisch genommen. Ich habe aus dem Raum gehen können, blind. Ich wusste, kam rein, da saß sie noch, hat alles. Und irgendwie hat sie, ich weiß nicht, was es war, und ich hatte dann ein kurzes, heftiges Gespräch mit ihr und dann war das Thema auch in Ordnung und ich habe mir, ja, und führe deinen Hund auch nicht in Versuchung. Es waren auch ein bisschen meine Schulden, muss ich auch dann sagen. Sie hatte vielleicht einen schlechten Tag, keine Ahnung. Ja. Also das sind ja so Sachen, die man erlebt. Ach, ist es nicht schön, ihr habt jetzt quasi den Kalle an eurer Seite. Ihr seid mit ihm durch die zweite Pubertät gekommen. Er ist jetzt 2 Jahre alt. Wie war das nochmal? So mit 1,5 Jahren habt ihr gemerkt, dann neuronal verschiebt sich ja noch mal ein bisschen was beim Hund.
Das war ja genau die Phase eigentlich, wo er bei uns angekommen war. Ne? Also er war gute 1,5, als er zu uns kam. Ich glaube, das wurde sehr überdeckt von dieser Ängstlichkeit. Deswegen kann ich sagen, haben wir
kann halt auch nochmal diese Unsicherheit natürlich dadurch verstärkt worden sein. Ne? In der zweiten Pubertät werden ja wirklich nochmal, auch gerade im präfrontalen Kortex, nochmal neue Strukturen geschaffen, wo Hunde plötzlich ja auch nochmal Unsicherheiten zeigen, die vorher gar keine Unsicherheiten waren. Plötzlich ist der Blaumüll, sagt das größte Mysterium, das wird angebellt und man kriegt totale Panik, was einen vorher gar nicht interessiert hat. Oder Treppen werden unheimlich oder so. Ne? Das kann alles passieren. Und als Hundebesitzer ist es einfach ganz wichtig, da ruhig zu bleiben, zu sagen, okay, das ist eine Phase, die gehört dazu. Ich begleite ihn, führe ihn da vorsichtig ran, zeige ihm das nochmal, sag hier, guck mal, wir machen das gemeinsam. Ne? Anstatt ihm jetzt zu sagen, du musst jetzt da, stell dich nicht so an, das war doch vorher kein Problem. Das würde ihn eher verstören, da würde man das eher verschlimmern. Ne? Das ist glaube ich, so, beschreib doch mal, weil ich gerade sage, wie hast du ihn denn in so unsicheren Situationen dann geführt? Wie hast du es denn geschafft, dass er dir da vertraut?
Eigentlich alles kleinschrittiger, ne? Dinge, die vorher kein Problem waren, dass man ihnen einfach, also diese Sicherheit gibt, ganz viel über Körpersprache tatsächlich, auch was du beschrieben hast, Blickkontakte, ne? Man merkte, ne, er sucht die Bestätigung dann auch über den Blick ins Gesicht und dann alles langsamer machen. Und dann geht das auch.
Was für Probleme hatte er hauptsächlich da oder wo waren seine
Alleine bleiben. Das ist das große Thema. Ist übrigens noch nicht ganz durch. Mhm. Ganz Schwierigkeiten, allein zu bleiben, nur um eine Vorstellung zu geben. Wir fingen an mit 5 Sekunden vor der Haustür und er ist völlig ausgeflippt, mhm, vor Angst. Hat nie was kaputt gemacht, sondern da war ein Häufchen Elend.
Gejault hat er wahrscheinlich.
Hat er geweint. Das war ganz furchtbar. Ne? Also das brach einem das Herz, aber es ist etwas, auch ein Hund muss das lernen. Es gibt immer Gelegenheiten, auch wenn wir ihn ins Büro mitnehmen können, das muss er mal kurz alleine bleiben. Sei es ein Arztbesuch, wo man mit den Kindern ist, in der Arztpraxis kommt er jetzt nicht so einfach rein. Oder wir wollen mal ins Kino gehen. Ne? Also wir lassen Kalle eigentlich schon fast nie alleine, weil wir ihn ja bei uns haben wollen. Aber umso wichtiger ist es ja auch, einen Hund beizubringen. Es ist alles okay, wenn du mal 1-2 Stunden alleine bist.
Es läuft halt ganz viel auch mental, ne? Aber es läuft ganz viel auch mental über euch. Das ist ganz spannend. Ich hatte neulich so einen Fall, genau das gleiche Thema, Galgo, auch aus dem Tierschutz, der auch nicht alleine bleiben konnte. Ne? Also war schwierig. Und die Situation, wie er zu dem Paar gekommen ist, ja, war ähnliche Umstände wie bei euch. Und wenn wir einen Hund bekommen aus dem Tierschutz, noch dazu nach dem, was der Kalle da durchgemacht hat am Anfang und er diese ganze Bedürftigkeit mitgebracht hat und dieses Ganze, ne, macht man natürlich, wir Menschen, oftmals, ich will nicht sagen den Fehler, weil es liegt ja in unserer Natur, ihn auch so ein bisschen zu, man ist halt ständig auch für ihn da in dem Moment. Ne? Man betüttelt die einfach schon sehr, einfach weil sie das auch brauchen in dem Moment. Ja? Oder wir denken, die brauchen das auch. Also das heißt, der Hund ist physisch nicht alleine. Der ist immer, wir haben den auch physisch immer, ist er bei uns. Und dann kommt das, dass er auch psychisch nicht alleine ist. Also das heißt, wir ihn auch immer im Kopf haben, die ganze Zeit. Wir überlegen immer, was macht er, wie geht's ihm, wo sitzt er, was macht er jetzt gerade. Jetzt muckst er, dann gucken wir, er kriegt immer Feedback die ganze Zeit. Und wir schaffen das gar nicht, den Hund selbst mental alleine zu lassen. Also selbst wenn er da ist, schaffen wir es nicht, ihn mental alleine zu lassen. Das heißt, es ist immer diese Verbindung da. Hunde haben ja diese unwahrscheinlichen Antennen, Instinkte, dass sie spüren, dass diese Verbindung da ist. Das ist wie so ein Gummiband, das dehnbar ist. Ja, selbst wenn wir nicht mit ihnen reden oder kommunizieren, selbst wenn wir sie einfach nur im Kopf, im Gedanken haben. Ne? Deshalb können die ja auch oftmals, sage ich mal, unsere Gedanken erahnen, weil sie kombinieren. Ne? Und dieses mit dem Hund zusammen zu sein, immer den Hund, dieses Monitoring, was immer wie so ein Film abläuft, obwohl wir uns jetzt unterhalten, der Hund da wäre und du immer gucken würdest oder schauen würdest oder registrieren würdest, was er macht, das ist dieses mentale Alleinebleiben. Und man kann das ganz toll üben mit einem Hund, wenn man mit ihm zusammen ist, ihn einfach mal versucht, mental auszuschalten. Nicht an ihn zu denken, ihn einfach komplett zu ignorieren, ihn einfach, und in dem Moment, wo, das ist schwer am Anfang, ne? Das ist mega schwer. Aber wenn man das schafft, es geht nur am Anfang für uns Menschen, wir, wie mit dem Hund auch, 5 Sekunden, das können wir vielleicht mal 5 Minuten, ihr beide könnt das mal üben zusammen, ja? Und könnt euch einfach mal mit einem Gläschen Wein hinsetzen, der Kalle ist da, und einfach mal gar nicht auf den Kalle reagieren, gar nicht in Null. Auch gar nicht an ihn denken, wirklich einfach nur ihn ausblenden. Und du wirst sehen, er kann dadurch immer besser runterfahren, weil er plötzlich lernt, ich spiele auch keine Rolle plötzlich mal, wenn die da sind. Das ist nicht schlimm. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn die nicht da sind. Weißt du, dieses physische alleine lassen, dieses psychische alleine lassen, dieses mentale alleine lassen, das spielt mit zusammen.
Jochen, ich habe das mit dem Wein habe ich behalten.
Ja, gut, ne, mit dem Weinchen, schön, das ist entspannt. Genau. Ja, also es ist immer, ne, es gibt's halt, wie gesagt, es ist ganz oft so, dass man einfach, man macht es halt ganz einfach, man hat den Hund einfach immer auf dem Schirm die ganze Zeit, es ist so ein Thema immer, und der Hund das gar nicht lernt, auch mal keine Rolle zu spielen. Und dann, wenn er natürlich, und dann soll er üben, auch noch physisch alleine zu bleiben, ne? Und das ist natürlich wahnsinnig schwer.
Überforderung dann auch.
Ja, es ist für ihn schwierig, ne? Und zu sagen, er muss das lernen, ja, er muss es halt einfach fühlen. Er versteht es ja nicht. Wir müssen immer sagen, Kind, kann ich das erklären? Kann ich sagen, hier, pass auf, da ist die DVD, du darfst jetzt DVD gucken, wenn wir weg sind. Und wenn wir in 2 Stunden vom Essen wieder da sind, dann bist du aber im Bett. Mhm. Das kann man halt mit einem Hund nicht machen. Ne? Nee. Das geht halt leider nicht. Aber auf einem tollen Weg. Und wie lange bleibt er jetzt schon alleine?
2,5 Stunden.
Ja, mega geil. Das war super. 2,5 Stunden ist toll. Eben. Überleg mal. Und kombiniert das mal so ein bisschen mit diesem mental alleine lassen. Und du wirst sehen, das wird ihm noch einfacher fallen.
Was wir am Anfang gemacht haben, er hat uns ja auch zu Hause immer auf Schritt und Tritt verfolgt. Ne? Also egal, man hat sich einen Kaffee geholt, man hat vielleicht von zu Hause aus gearbeitet und war in der Küche erst mitgekommen und auf den Weg zurück auch wieder mitgekommen. Und wir haben dann mal bewusst auch mal eine Tür zugemacht. Du bist zu Hause, hier passiert dir nichts, hier ist dein geschützter Raum, alles ist in Ordnung, aber es ist okay, wenn wir auch in einem anderen Raum sind. Mhm. Und so, glaube ich, lernen die Hunde auch dann schon die ersten Momente, wo die sagen, okay, ich kann mich trotzdem entspannen, weil ich habe hier meine Umgebung, wo ich mich sicher fühle.
Also die Räume natürlich dicht machen, ne? Auch so die eigenen Räume abgrenzen, das ist auch ganz wichtig. Und dieses immer hinter euch herlaufen und so, klar, dann da hat er sich auch immer wieder Feedback geholt, weißt du? Und selbst wenn du sagst, was läufst du mir denn jetzt hinterher, selbst die, das ist Feedback, ne? In dem Moment klar. Ist das Feedback für ihn. Er sagte, ah, da kriege ich Aufmerksamkeit, guck mal, jetzt, ne, ich kriege doch eine Reaktion, ich bleibe einfach mal dran. Ja, super. Also 2,5 Stunden, das ist richtig gut. Ne? Also gut gemacht.
Ist es also. Nee, also hat sich toll entwickelt.
Ich war jetzt in Finnland übrigens und wusstet ihr, dass in Skandinavien es eine ganz alte Tradition gibt? Seit über 50 Jahren fährt man da mit Pointern, also sage ich mal mit Vorsteherhunden, Hunderennen. Schlitten kann man von Schlitten spannen. Ja. Das sind super Laufhunde. Also weil ihr habt es schon angesprochen, Aktivität. Ja. Ihr habt natürlich einen Hund als SUV, der jetzt nicht nur sehr nasenfreudig ist, ne, also der viel Kopfarbeit machen muss, viel schnüffeln muss, sondern der sich auch viel bewegen muss.
Richtig. Ne?
Also normal Gassi gehen, umso älter der Hund wird, jetzt ist er 2 Jahre alt, ihr braucht einen Plan. Ne? Was habt ihr denn, was ist denn euer Plan? Leitet mich mal ein, ich bin neugierig.
Richtig, du nimmst das ja schon vorweg. Wir haben nämlich genau das Gemacke an der Hundeschule besucht.
Bitte?
Eine Zughundeschule besucht.
Super, na guck
genau
mal.
Genau das, weil das Läufer sind.
Ja.
Lustigerweise ist das nichts, was Kalle liegt. Er versteht nicht so ganz, er soll ziehen, wo er doch an alleine eigentlich nicht ziehen soll. Das ist tatsächlich etwas, konnte er nicht gut übersetzen, aber ist eigentlich auch egal, denn er will ja rennen.
Ja, genau.
Und somit ist natürlich das Fahrrad sein bester
Toll.
Begleiter und da kann man natürlich richtig Kilometer runter rasseln. Und wenn meine Schenkel brennen, kommen bei ihm noch nicht mal die Zunge raus. Also man sieht, der hat diese Kondition und braucht es. Und wir sind gerade erst in Holland gewesen mit ihm einige Tage und da haben wir genau das gemacht und er hat es genossen. Also genau, was du sagst. Der Pointer ist ein Läufer.
Ja, ja, er ist ein krasser Läufer. Ne? Und da kommt immer wieder dieses Thema. Wisst ihr, wie bei Läufern so ist? Ihr wisst ja, man steigert ja oft auch immer wieder, ne? Es entsteht ja so ein leichter Suchtfaktor. Und was vorher eine Stunde noch ganz gechillt war, reicht dann plötzlich nicht mehr, ne? Und man fährt sich so ein bisschen hoch. Das kann man ganz gut, da haben oftmals Leute auch so ein bisschen Bedenken, dass sie sagen, gut, wir fangen jetzt an, ne? Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad. Und ich merke, der ist nach 2 Stunden immer noch nicht tot. Ja, was mache ich denn da? Klar, Hunde bauen ja wie Leistungssportler auch Konditionen auf. Das ist logisch. Und das kann man super gut breaken, indem ihr, wenn ihr solche Fahrradrunden oder wenn man mit seinem Hund so Fahrradrunden einbaut, ich mache das auch immer, einfach unwahrscheinlich kombiniert arbeitet. Also dazwischen immer wieder lange, auch mal 20 Minuten Pause machen, den Hund wieder Nase machen lassen dazwischen, wieder suchen lassen und dann auch wieder mal eine Pause machen, wo man wieder mal Decke übt mit dem Hund. Das heißt, den Hund auf die Bank setzt oder sich neben ihn setzt auf die Decke, wo er sich mal beschäftigen muss, auch einfach mit einer Kaustange oder irgendwas, wo er wieder runterfahren kann. Dass er immer quasi so Intervalle hat. Ihr müsst versucht über Intervalle zu arbeiten, weil nur Strecke machen wird am Ende dazu führen, dass der Hund immer mehr Konditionen aufbaut und du ihn immer weniger ruhig runterkriegst, ne? Ist am Ende total aufgedreht dann nur noch, ne? Und hat aber dieses Entstressende gar nicht mehr. Das ist immer ganz schön, weil Hunde an sich ja Fahrradfahren total doof finden, weil da nichts passiert. Ne? Das allerdings sind Spezialisten, die finden Rennen halt einfach super, deshalb bietet sich's einfach an. Ja? Mit dem Labrador neben dem Fahrrad, das ist totaler Blödsinn. Labrador findet das, ne? Hunde latschen gerne durch die Gegend, schnuffeln gerne. Gut, der Labrador apportiert vielleicht gerne, ne? Aber das war's auch schon. Ne? Also muss mit der jetzt kein Fahrrad fahren. Ne?
Ja,
aber bei eurem Hund ist natürlich so. Also diese Intervalle super. Reinbringen, das ist die Kunst. Und das ist auch für einen Hund viel anstrengender und schöner, als einfach nur diese Strecke machen mit euch. Weil guck mal, die Kommunikation geht flöten, dann muss die ganze Zeit geradeaus rennen. Okay, das powert ihn zwar auf, geht ihm auf die Pumpe, da gewöhnt er sich aber relativ schnell dran. Der ist ein Sportler. Du züchtest dir so einen Hochleistungssportler, willst du ja eigentlich nicht, du willst ihn ja runterfahren. So, und das kannst du ganz gut kombinieren, indem du noch einfach so kleine Inselchen dazwischen einbaust. Das ist ein schöner Tipp, wenn euch das hilft.
Total, super Hinweis, finde ich.
Ja, also ich denke mal, Fahrradfahren, ja, Nasenarbeit ist auch ganz wichtig. Ja. Hunde sind Makrosmatiker. Wir sind Mikrosmatiker. Wir mit unseren 5 Millionen Riechzellen, da wird der Kalle sagen, 5 Millionen Riechzellen, kannst du mal tausend bei mir, ja, ich habe vielleicht 150 Millionen Riechzellen. Es gibt Hunde, die haben 200 Millionen Riechzellen, Bluthunde zum Beispiel. Ne? Das bedeutet natürlich auch, ich habe so einen Hund, der viel mehr Gerüche unterscheiden kann, ne? Der eigentlich in einer ganz anderen Welt lebt, in der Welt der Gerüche, was super ist, ne? Ich beneide Hunde immer darum, dass die nochmal so eine dritte Ebene eigentlich haben, die sie wahrnehmen, ja. Das Tolle ist natürlich, wenn so ein Hund auf Pferde geht, macht ihr das mit ihm? Also wie seid ihr da drauf gekommen?
Auch das war im Kontext des Auseinandersetzens mit der Rasse, mhm. dass ich bereits einen Termin bei einem Anbieter habe für Mantrailing, mhm. dass ich sofort mit ihm loslegen konnte.
Ja.
Und das ist echt, das ist ein ganz anderer Hund dann. Ne? Mhm. Ich hole ihn aus dem Kofferraum, er sieht die Trainerin in dieser Warnweste und fängt an zu jauen, zu quietschen vor Freude. Mhm. Das ist so, das geht einem ans Herz wirklich, ja. wie der völlig außer sich ist vor Freude und er mhm. macht das so großartig in kürzester Zeit. Gut, der ist dafür gezüchtet worden, darf man nicht vergessen. Ne?
Genau.
In kürzester Zeit hat er das drauf und macht einiges an Kilometern, bis er die Person dann findet, die Versteckperson.
Und gehst du, führst du ihn? Ja. Oder? Ah ja, schön. Machst du auch manchmal?
Das macht vor allem Uli.
Ach, du machst Fahrrad.
Ich nehme das okay. Fahrrad.
Marlon ist im Fahrrad und so. Ja, genau. Das ist schön, Mantrailing, ne? Das macht richtig Spaß.
Ja, ne? Das ist eine tolle, weil auch hier geht's ja um eine Teamarbeit. Der Hund, das muss schon ein ordentlicher Führer sein. Und ich muss sagen, das Problem bin im Zweifel immer ich am anderen Ende der Leine, weil du musst deinen Hund lesen, du musst sehr gut verstehen, was er denn will, um ihn bestmöglich bei Entscheidungen auch zu unterstützen. Kreuzungen, große Plätze und so weiter.
Also und auch nicht zu sehr zu unterstützen, das richtig, ist auch immer das. Ne? Genau, viele denken auch immer, ach, beim Mantrailing, da habe ich den Hund an, dann mache ich immer such genau. und dann immer hinter dem Hund her. Ja. Nee, es ist ganz anders. Ne? Wie macht ihr das? Erzähl mal.
Wir treffen uns dann abends, im Moment wird es jetzt schon leicht dunkel ja. und dann sind wir eine Gruppe und wir verstecken uns dann gegenseitig. Dann läuft unsere Trainerin los und dann versteckt sich die erste Versteckperson natürlich mit einem ordentlichen Harzer-Roller für Kalle,
ja.
der schön stinkt. Mhm. Dann etwa so 1,5-2 Kilometer durch verschiedenste Gassen, über Straßenplätze und hinterlässt am Start einen Geruchsartikel. Die Anfängerhunde haben oft was Textiles, wie eine Socke, die dann getragen wurde von der Versteckperson. Kalle ist schon so weit, der muss nur ganz kurz einen Stein angefasst haben, der dann da liegt. Das reicht Kalle schon, um diese Spur aufzunehmen und ist ein sehr schneller Hund, der in wirklich Windeseile, ich muss immer gucken, dass ich ihn ein bisschen bremse, dann diese Versteckperson wirklich findet und dann sehr stolz auf sich ist und das Frauchen ist es auch.
Ach mega, es gibt eine schöne Holly-Dog-Folge auch über K9, über Suchhunde und Mantrailing, das mit Christiane Theiss, das hat richtig Spaß gemacht, mit ihr auch mal zu sprechen. Sie hat auch total krasse Sachen von ihren Hunden erzählt. Das können übrigens auch alle Hunde, ne? Das muss man immer dazu sagen, weil viele sagen, ach, kann ich das nur mit so Hunden machen, die so Spezialisten sind? Ja, mit Spezialisten macht man halt eine besondere Freude, aber ich weiß, bei uns in der Hundeschule in München, ich habe auch Mantrailing-Kurse gegeben, da waren auch Möpse dabei und so, die haben auch Spaß gehabt. Die haben dann zwar am Ende die Belohnung, okay, da waren sie haben sie erstmal geguckt, was gibt's da, nehme ich oder nehme ich nicht. Die waren da sehr wählerisch am Ende, aber denen hat es auch Spaß gemacht. Es geht ja wirklich auch darum, dass man im Grunde bei einem Hund, der so Makrosmatiker ist und der so auf Nase, auf Suchen fixiert ist, wie euer Hund eben auch, eben so ein Jagdhund oder der jagdlich orientiert ist, dass man einfach auch Sachen mit ihm macht, die ihm entsprechen. Also das individuelle Hunde eben auch individuelle Lösungen brauchen. Ich glaube, das ist so diese Überschrift, die man dafür nehmen könnte. Und individuelle Lösungen heißt am Ende individuelle Beschäftigung. Was auch noch gut ist, man kann ja auch Mantrailen, sage ich mal, also das Suchen mit Laufen kombinieren. Habt ihr das mal gemacht? Fährte, ist auch super. Weißt du, wo dann vorher mit dem Fahrrad bindest du dann so einen Beutel dran, wo dann so die Wurstbrühe rausläuft und dann fährt der einmal durch den Wald und dann jagen die Hunde da hinterher am Ende. Das ist auch richtig krass, weil dann kann man richtig schön kombinieren und Fährte wäre auch nochmal so ein Ding. Mhm. Ich weiß erstmal jetzt, Mantrailing ist gut für Hunde auch gerade, um die in die Ruhe zu bringen, weil das ist nicht so hektisch, das ist nicht so wuselig, das ist nicht so starke Bewegung und es ist natürlich, muss ich auch sagen, und das hast du auch gesagt, schöner nochmal als Teamsport, weil du eben als Hundeführer am Ende der Schleppleine, sag ich mal, ne, den Hund dann schon auch dabei begleitest. Und so wie ihr das ja wahrscheinlich auch macht oder wie wir das in der Hundeschule auch anbieten, als Familienkurs, sage ich mal, und nicht als Polizei- oder Suchhundestaffel, ne, mit dem Hund schon auch kommuniziert zwischendurch. Gerade ich habe das mit meiner Hündin auch mal gehabt an so einer Wegkreuzung, wo ich dann schon wusste, okay, es geht nach links. Und es gibt ja Hunde, da kommt man an eine Gabelung. Tor 1, Tor 2, Tor 3, so. Ja. Und dann gibt's Hunde, die suchen jedes Tor erstmal ab. Die gehen erstmal überall hin, gucken überall und dann gehen sie den richtigen Weg. Dann gibt's Hunde, die gehen dahin, gucken, gehen sofort den richtigen Weg, ja. Und dann gibt's Hunde, die gucken, gehen irgendeinen Weg. Das heißt, die gucken erstmal, ich geh mal nach links, ja. Mhm. Und dann gehen die 20 Meter nach links, bis überhaupt nichts mehr, merken sie, ach, die Spur ist ja gar nicht mehr da. Und dann gehe ich mal wieder zurück. So. Die Hunde gibt's ja auch. Und denen kann man natürlich ganz gut helfen, indem man, wenn die sich nicht entscheiden können, dass man ihnen so einen leichten Tipp gibt oder sagt, guck doch mal da, ne, aber nicht zu viel. Und das ist irgendwie so, kann man schön mit einem Tier auch mit seinem Hund auch das als Teamsport machen. Und sich auch lernen zu beherrschen, ihm nicht zuzulabern die ganze Zeit, ja, was halt viele auch immer machen, ja. Also sowieso, dass wir viel zu viel mit unseren Hunden reden, oftmals und so, und die zuschwallen und die gar nichts verstehen, nur Bahnhof. Und wir da auch mal so ein bisschen eher so ruhig sind und den Hund beobachten. Und das ist schon natürlich mega toll, ne? Das ist eine schöne Geschichte. Also Mantrailing ist toll, ja. Und die Hunde tauchen wirklich ab, auch der Kalle, in eine ganz andere Welt.
Da könnten wahrscheinlich eine Horde Karnickel neben ihm sein. Er ist dann so, er arbeitet dann, ne? Das nimmt er ganz ernst und das ist sein Job jetzt, der gilt es zu erledigen und dann ist er auch nicht abzulenken. Ganz toll.
Ach schön. Ja, was ist in Zukunft geplant? Was steht an? Was habt ihr noch euch überlegt? Macht da mal Urlaub zusammen an einem ungewöhnlichen Ort. Fahrt er mal nach Skandinavien, probiert's mal aus. Zeigt ihm.
Ja. Dänemark im nächsten Jahr.
Ach schön.
Ganz genau. Das machen wir, weil wir gesehen haben, wir waren im Sommer, waren wir im Süden. Und das ist nichts für Kalle, ne? Also das ist zu warm gewesen. Und das sind die Dinge, die ich meinte, der Alltag ändert sich mit dem Hund. Das muss einem klar sein. Und das waren wir aber einvernehmlich als Familie. Nee, der arme Kalle, der kann ein anderes Klima besser gebrauchen. Dann geht's jetzt dahin und wir freuen uns ganz doll drauf.
Ihr könnt euch jetzt auch nicht vorstellen, mal Familienurlaub zu machen und den Kalle hier zu lassen.
Nein.
Eine Hundepension zum Beispiel.
Wir haben das tatsächlich erst gerade in der Hundepension, weil wir heute Abend ja noch auf die Vita-Gala gehen. Ja. Da passt er jetzt nicht ganz so gut hin für eine Übernachtung, in der er sich aber auch sehr wohl fühlt. Die haben wir.
Auch bei Vita, bei dieser Vita-Gala, Entschuldigung, da gibt's schöne Golden Retriever-Mädchen, die fände er bestimmt toll, der Kalle.
Ja, unser kastrierter Kalle interessiert sich nur für seine Mama, für mich.
Ah.
Nein, deswegen ist er da, fühlt sich wohl. Mhm. Deswegen ist es kein Problem. Wir hatten ihn auch schon mal ein paar Tage in der Hundepension. Ich finde es auch gut, dass er das kennt. Wer weiß, was mal passiert. Aber grundsätzlich ist es ein Familienmitglied und den wollen wir auch gar nicht weggeben. Unser Familienurlaub geht nur zusammen.
Finde ich auch. Das war bei uns auch die Erfahrung eigentlich, dass in dem Moment, als der zweite Hund kam, also als Khaleesi kam, dass jetzt 7 Jahre her wir auch gar nicht mehr, keine Flugreisen mehr gemacht haben und nicht mehr irgendwo hingefahren sind, wo wir die Hunde nicht mitnehmen konnten. Einfach, weil wir es gar nicht übers Herz gebracht haben, die irgendwo hinzubringen. Ich bin auch ehrlich gesagt, muss ich sagen, für Langzeiturlaub so, ne, kein großer Fan von Hundepensionen. Einfach, weil ich aus der Erfahrung weiß, es ist unwahrscheinlich schwer, den richtigen Platz für einen Hund zu finden, wo er auch wirklich sowas Ähnliches erfährt, sag ich mal, wie Familienleben, was er kennt, ne? Und ja, das ist einfach schwierig. Es gibt ja Hundepensionen, die kosten 200 Euro am Tag, sag ich mal, ne? Und es gibt welche, die kosten 10 Euro am Tag. Und das bedeutet ja auch nicht, dass die Hunde überall, na sagen wir so, die teure Hundepension bedeutet nicht unbedingt, dass der Hund glücklicher ist als in der Hundepension für 10 Euro, sage ich mal. Aber umgedreht bedeutet es auch nicht, dass die Hunde generell dort ein schönes Leben haben in der Zeit. Sie werden halt mal bewegt, die werden halt mal Gassi gegangen, aber ansonsten hängen sie da ja auch mehr oder weniger alleine rum. Und wenn sie im Rudel gehalten werden, weiß ich auch gar nicht, ob mein Hund das möchte. Ob mein Hund da Bock drauf hat, was da für andere Hunde rumhängen und ob das sich irgendwie gut tut. Ne? Ich fände es immer schön als Alternative, was wir jetzt mal probieren. Dieses Jahr nach 7 Jahren fahren wir tatsächlich mal 10 Tage nach Fuerte. Wir lassen ihn bei der Oma, ne? Also zu den Schwiegereltern. Und da waren sie auch schon, das kennen die auch schon alles ganz gut. Und da habe ich dann ein gutes Gewissen. Und auch zu Hause bei uns finde ich auch toll. Also wenn man dann quasi so einen Sitter, Hundesitter bei sich zu Hause hat, dass der Hund in seiner gewohnten Umgebung bleibt, das ist auch noch eine gute Alternative. Da gibt es viele Internetportale, gibt es auch bei Facebook, kann man mal gucken. Tauschen sich die Leute aus, wen lässt man da zu sich nach Hause, wer kommt da und so. Aber ich finde es eigentlich die beste Möglichkeit, wenn man den Hund nicht mitnimmt, dass man ihn zu Hause betreuen lässt von Leuten, die man kennt. Ne? Das ist eigentlich das Schönste. Und im besten Falle nimmt man natürlich mit. So, also,
so ist es.
Ne, muss man auf jeden Fall machen. Ja, schön. Wie würdest du denn sagen, Uli, hat das Leben von Kalle dein Leben nochmal beeinflusst oder hat es deinem Leben nochmal so einen Twist gegeben?
Oh, ganz bestimmt.
Hat es in eurer Beziehung auch irgendwas gemacht?
In unserem Alltag natürlich, ne, hat das Einfluss, ne, wie wir unseren Tag planen, ist mehr Abstimmung, wir machen meistens morgens mit ihm eine größere Runde, ne, und wer dreht die Runde mit dem Hund, wer kümmert sich um die Kinder, also das hat's beeinflusst. Und natürlich, er ist ein Familienmitglied, hat Bedürfnisse, ne, und wir haben ja gerade schon das Thema Urlaub gehabt. Wenn wir dann in Urlaub fahren, stellen wir uns dann schon die Frage, was haben die Kinder, was ist denen im Urlaub wichtig, was ist uns wichtig, aber was ist auch Kalle wichtig. Und so gehört er einfach mit dazu.
Und ich finde, er bringt halt Ruhe rein. Ne? Aber deswegen lieben wir auch unsere Hunde im Büro. Ne? Es ist wuselig, es ist immer irgendwo hektisch. Das ist in einem Familienalltag nicht anders als auch im Büro. Und wenn wir unsere Vierbeiner um uns rum haben, dann wird das ruhiger. Man fährt so runter.
Hat euch da Pets at Work, was ja eine großartige Aktion ist von Purina, hat euch das da auch sehr geholfen und unterstützt?
Wenn wir Pets at Work nicht hätten, hätten wir Kalle nicht. Weil dann wüsste ich tatsächlich nicht, wie wir ihm gerecht werden sollten. Und so können wir mit ins Büro nehmen. Er hat viele Freunde, vierbeinige, bei Purina. Es ist immer schon schön, wenn die dich morgens begrüßen. Das hilft natürlich. Wenn die Arbeitgeber diese Offenheit haben und möglicherweise auch die ganzen positiven Aspekte sehen, was das mit den Mitarbeitern macht.
Ich finde jetzt eh cool, wenn die Leute zuhören und sagen, Pets at Work, was ist das? Also könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen. Pets at Work, das ist eine Initiative, die Unternehmen hilft, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Hunde mitzubringen, weil ganz viele Firmen sagen natürlich, okay, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das alles handeln soll, 20 Hunde da, das gibt nur Ärger, was machen die da alles und so, die haben einfach Angst, ne, weil die unsicher sind, wie soll man das aufziehen, professionell, und Pets at Work ist im Grunde ein Service von Purina, der es den Unternehmen ermöglicht, sowas für die Mitarbeiter bereitzustellen, der die unterstützt auch in der Phase und so, einfach, dass man das schön gemeinsam mit den Mitarbeitern realisieren kann. Denn eins ist sicher, wenn man die Forschung auch anschaut, wenn man gerade auch mal guckt, was gibt's da für Studien dazu? Hunde am Arbeitsplatz sind immer eine Bereicherung. Hunde am Arbeitsplatz sorgen für ein entspanntes Arbeitsklima. Sie sorgen dafür, dass die Mitarbeiter einfach schneller regenerieren, Arbeit mehr Spaß macht und sie gerade auch in den Pausen die Möglichkeit haben, noch schneller ihren Akku aufzuladen. Ne? Es gab so eine ganz tolle Studie an der Universität von Massachusetts, hat man herausgefunden, was für einen starken Einfluss Hunde auf den Grad unserer Lernbereitschaft haben und wie stark die das schaffen, uns quasi vor schwierigen Situationen in einen guten Mut, in eine gute Stimmung zu bringen. Man hat nämlich am Campus einen Raum organisiert, wo Hunde waren mit ihren Besitzern oder Trainern zusammen und hat die Studenten vor Examensarbeiten oder Prüfungen einfach da eine Probandengruppe zu den Hunden gelassen. Die durften dann eine halbe Stunde mit dem chillen und hingen da rum, haben die gestreichelt und haben so ein bisschen kommuniziert mit denen, ein bisschen gespielt, Leckerchen gegeben. Und dann sind die in ihre Prüfungen gegangen und dann gab es noch eine Vergleichsgruppe, die das nicht gemacht hat. Und diese Gruppe bei den Hunden hatten weitaus bessere Prüfungsergebnisse. Ja, weil die schneller sich konzentrieren konnten, schneller in die Ruhe wiedergekommen sind. Hunde haben so ein wahnsinnig ausgleichendes Wesen, kanalisieren quasi unsere Emotionen und schaffen es uns wieder auf eine ruhigere Ebene zu bringen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und der Kalle hat es bei euch geschafft, euch auch quasi ja auch viel neue Erfahrungen mitzugeben. Du hast gesagt, auch in die Ruhe zu kommen, ne?
Er macht das auch aktiv, ne? Unsere Elfjährige, die langsam ein paar pubertäre Anfälle ab und zu kriegt, ne? Wenn er die mal wieder so aufbrausend ist, dann geht der Kalle sogar aktiv zu ihr, legt so seinen Kopf auf ihren Schoß oder und schon kommt die Ruhe rein. Also das ist, ich finde, schon ein Zauberer. Wie ist jetzt, das ist, Kalle ist natürlich unser Held, ne? Aber grundsätzlich diese Eigenschaft, die Hunde haben, ne?
In meinem Buch Das Geheimnis der Spiegelung geht es ja darum, was dein Hund auch über dich aussagt. Weil du einen Hund natürlich aussuchst, und das sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber die größte Rolle spielt dein Unterbewusstsein, die dich lenkt genau dahin. Und das sind ganz viele Faktoren, die dich da beeinflussen, aber die du als Mensch so gar nicht wahrnimmst. Und das ist halt so ein Moment, wo du ganz viel plötzlich über diesen Hund auch über dich selbst erfährst mit diesem Hund. Was würdest du denn sagen, ist die größte Selbsterfahrung, die Kalle dir mitgegeben hat? Weil du bist ja reflektiert. Du bist
ja, ihr seid, eine Bestätigung, dass ich grundsätzlich ziemlich ungeduldig bin. Ja. Aber hier geht das ja immer alles nicht schnell genug. Jetzt muss ich dir nicht sagen, wenn du einen so ängstlichen Hund da vor der Tür am ersten Tag hast, der dich die nächsten Monate begleitet, das macht ganz viel mit dir, wenn du nicht geduldig bist und du lernst plötzlich Geduld, viel mehr Reflexion auf an Lebewesen anders einzugehen. Und das ist ein Gewinn. Und letztlich dann auch für mein Umfeld.
Schön. Möchtest du wissen, was in meinem Buch zu diesem Thema Hund steht, der dich betrifft? Was über deine Spiegelung steht? Soll ich dir das vorlesen?
Ich bitte drum.
Okay, es steht, laut, schrill und aufdringlich ist nicht ihr Ding. Sie gehören eher zu den Menschen, denen man ein gewisses Maß an Introvertiertheit nachsagen könnte. Wobei der Blick fürs Detail besteht. Sie sehen mehr als andere, weil Ästhetik eine Rolle für sie spielt. Es fällt ihnen oft schwer, Kontrolle abzugeben. Seien sie nicht so streng sich selbst gegenüber. Zeigen sie mehr ihre verletzliche Seite und leben sie diese nach außen.
Ha, guck mal, spannend. Ne? Was sagt der Marlon denn dazu?
Also bei ein paar Äußerungen konnte ich mich wiederfinden.
Ja.
Kalle als Team ausgesucht.
Ja. Ja.
Mhm. Sehr lange damit beschäftigt. Und ich würde sagen, da ein paar Treffer waren da dran.
Absolut. Es ist halt einfach so ein Ansatz. Es ist ja schön auch, ne, dass man sagt, und das hast du ja auch schon beantwortet. Du hast ja schon gesagt, du hast durch diesen Hund gelernt auch, dass Dinge Zeit brauchen, ne? Dass du dich drauf einlassen musst. Und vielleicht ist das auch was gewesen, was eben in dein Leben gekommen ist, was du ja eigentlich auch nicht so eingeplant hattest, ne? Weil du ja schon so ein Typ bist, so schätze ich dich ein, der schon auch, du hattest ja einen Plan B sogar schon am Anfang, ja. Und das haben ja wenig Menschen. Das heißt, Leute, die einen Plan B haben, sind auch immer Leute, die strukturiert sind. Du bist halt ein Strukturmensch, ne? Du bist strukturiert, du hast einen Plan B, du bist sehr zielstrebig. Dir geht's auch oft nicht schnell genug, weil du so ein Mensch bist, der schon mit der Lösung da ist, wo andere noch am Problem rumschrauben. Da hast du schon diese Lösung gefunden. Du grinst jetzt, ist das richtig, was ich sage, ja? Jetzt gehen wir in die Psychologie. Ja, und dann holst du den natürlichen Hund, der jagdlich orientiert ist, wo alle sagen, nee, hol dir nicht so einen Hund. Du bist so ein Typ, du holst dir so einen Hund. Weil du hast ja den Plan B, du hast schon diese Vorstellung, was da laufen wird. Und da können 10 Leute sagen, nee, würde ich mir keinen Jagdhund. Sagst du, warum? Ich finde ihn aber gut. Dann hole ich mir. Das ist mein Hund. Ich fühle das. Aber was du fühlst, ist diese Freiheit. Was du fühlst, ist diese Natur. Was du fühlst, ist dieses struppige, kurzhaarige, auch mal unbequem zu sein. Zu sagen, ja, die sagt doch mal ihre Meinung. Die ist, ne, introvertiert, aber sie haut doch mal einen raus. Und dann sagen alle, oh, hast du gesehen, Uli hat mal wieder einen rausgehauen. Jetzt, das hat gesessen. Und das ist ja dieser Hund auch. Weißt du, was ich meine? Das spiegelt dieser Hund ganz stark. Und wenn jetzt dieser Hund zu dir kommt und plötzlich aber gar nicht so selbstsicher ist, wie du, gar nicht so wapp, sagt, wir machen das so, sondern eher so ganz unsicher ist und verschreckt, beginnst du plötzlich eine Seite in dir leben zu müssen, die du bisher verbaut hast, die du gar nicht so gesehen hast, die du gar nicht warst. Und das brauchst du jetzt, aber du brauchst für den Hund dieses ganz ruhige, kleinteilige, zurückgenommene, dieses, ne, auf dich zugehen, abwarten, diese Ungeduld, ne, oh Gott, ja, jetzt muss ich nochmal warten, bis jetzt hat er endlich, ne, weißt du, so. Und das ist dieses schöne Geschenk. Und ich sage dir, dein Unterbewusstsein hat genau das gebraucht. Warum hat es gebraucht? Weil als du gesehen hast, dass Kalle so unsicher ist und du schon in deinem Perfektionismus, positiv, ne, da oben gespürt hast, das kommt jetzt alles auf mich zu, diese ganze Arbeit mit diesem Hund und alle haben gesagt, mach's nicht, hat dein Unterbewusstsein gesagt, mach's, weil es wird dir gut tun. Tu es, mach es, du brauchst das, genau das jetzt. Weil wenn dein Unterbewusstsein es dir nicht gesagt hätte, hättest du Kalle zurückgegeben. Verstehst du? Dann hättest du ihn gar nicht behalten. Dann hätte dein Unterbewusstsein gesagt, gib ihn wieder ab, du, ich will mich mit dem Problem nicht beschäftigen. Ich brauche das jetzt nicht in meinem Leben, sowas. Aber dein Unterbewusstsein hat gesagt, doch, nimm es an, es ist gut für dich. Und ich glaube, das ist dieses Geschenk, das Kalle dir gemacht hat, das du dir selber gemacht hast. Am Ende. Und dafür sind Hunde in unserem Leben. Das ist schön.
Und jetzt würde ich am liebsten mal einen Kalle in den Arm nehmen.
Ja, bist du jetzt gerührt oder was?
Ja, das bin ich tatsächlich.
Ach schön, das freut mich. Und das ist dieses Geheimnis dieser Hunde und dieses Geheimnis dieser Spiegelung zwischen Mensch und Hund. Und das ist das, was ja man einfach gar nicht in Worte fassen kann. Mhm. Es ist toll mit euch gewesen. Vielen lieben, lieben Dank.
Vielen lieben Dank dir.
Danke, dass ihr alles so toll uns oder mir oder unseren Hörern ja, mit uns teilt. Das finde ich schön. Das hat echt Spaß gemacht. Viel Glück weiterhin und ihr macht das mega toll.
Dankeschön.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.